Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Tino Seidemann. Er ist Apotheker und Keynote-Speaker zum Thema Gesundheitsprävention. Heute sprechen wir mit ihm über das Thema Verkaufsstrategien und Werbung von Apotheken. Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Lieber Herr Seidemann, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, das freut mich auch sehr und ich habe mich wirklich auf dieses Interview gefreut. Danke für die Einladung.
Ich mich auch. Und damit starten wir auch gleich. Apotheken sind ja auf der einen Seite natürlich Unternehmen, die auch Gewinne erzielen möchten. Auf der anderen Seite sind sie ein elementarer Bestandteil der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Und da würde es mich mal interessieren, wie sieht es denn da mit der Werbung aus? Dürfen Apotheken ihre Produkte, Dienstleistungen, zumeist natürlich Medikamente, bewerben, wie sie wollen?
Ja, das ist eine wunderbare Frage. Einfach deshalb, weil die Antwort darauf sehr komplex ist. Und zwar ist es so, die ganz pragmatische Antwort lautet jetzt erstmal nein, weil wir das nicht so bewerben dürfen, wie immer wir möchten. Da gibt es bestimmte Vorgaben. Und zwar konkret wird das Ganze durch das Heilmittelwerbegesetz geregelt. Das besagt, man darf zum Beispiel nicht für verschreibungspflichtige Medikamente werben, für die man erst einmal zum Arzt gehen muss. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das wirklich gut so ist, weil wir einen starken Kontrast dazu haben und in den USA was ganz anderes sehen. Ich habe zum Beispiel mal, was ich sehr spannend fand, eine Studie gelesen, in der, also die entsprechend in den USA natürlich auch erhoben wurde, wo es dann um die Gefährdung von Schlafmedikamenten ging, die hierzulande ganz klar verschreibungspflichtig sind. Und in dieser Studie gab es dann einen Satz, der sinngemäß ungefähr lautete, dass Medikamente, für die Werbung gemacht wird, auch wirklich mit großen gesundheitlichen Schäden verbunden sein können. Und da waren halt solche Sachen wie Benzodiazepine drauf oder sogenannte Z-Substanzen, aber auf jeden Fall Sachen, wo ich dann wirklich auch als ausgebildeter Pharmazeut definitiv sage, ich würde so etwas niemals empfehlen. Einfach auch schon, weil diese Medikamente bei Dauergebrauch süchtig machen. Und das ist auch wirklich der Kern, warum die hier in Deutschland verschreibungspflichtig sind. Einfach, damit der Arzt dann wirklich sieht, wie geht der Patient damit um. Und auf der anderen Seite ist es so, natürlich macht eine Apotheke ebenfalls Werbung für bestimmte Medikamente. Und was uns dann wiederum erlaubt ist, ist die freie Preisgestaltung bei allem, wofür man eben kein Rezept braucht. Wir haben gerade Sommer und gerade auch im Frühjahr, wenn wieder die Pollen fliegen, dann haben wir einfach viel Allergiker, die zu uns in die Apotheke kommen und dann meistens Substanzen kaufen wie Cetirizin oder das Analogon dazu. Natürlich, wenn wir dann entsprechend im Winter wieder Grippesaison haben oder wenn viele Leute mit einem Schnupfen reinkommen und dann entsprechend so Grippemittel haben möchten oder auch Nasensprays. Da gibt es immer Medikamente, die saisonbedingt einfach sehr, sehr häufig nachgefragt werden. Und natürlich können wir dann für diese Mittel auch explizit Werbung machen, und zwar in Form von Angeboten mit einem Preisnachlass. Das ist grundsätzlich freigestellt und das wird natürlich auch in Anspruch genommen, einfach deswegen, weil es, ich sage jetzt mal böse, dazugehört. Und das ist natürlich auch ganz legitim. Und es ist eine ganz einfache Form der Rechnung, wenn wir ehrlich sind. Denn wenn ich einfach viele Leute habe, die dieses Bedürfnis haben, dann kann ich es mir auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich leisten, das Ganze zu günstigeren Preisen anzubieten und dann auch entsprechend in der Quantität dadurch meinen Umsatz zu machen. Also sowas ist natürlich gestattet.
Und welche Gesetze gibt der Gesetzgeber vor bei der Werbung für die Apotheken?
Um ehrlich zu sein, nicht, dass ich wüsste, jetzt wirklich bei der Werbung für die Apotheke. Es gibt tatsächlich sogar diverse Apothekenkampagnen, die von unseren Apothekerkammern gestartet werden. Einfach, weil der Berufsstand, genau wie ich der Meinung ist, dass Apotheker häufig wirklich eher als Verkäufer gesehen werden. Und ich sitze vor allem deshalb hier, weil ich wirklich sage, da muss einfach Aufklärung betrieben werden. Denn ganz im Ernst, wenn ich das schon als Student nicht richtig durchschaut hatte, wie soll es dann erst ein hilfsbedürftiger Patient tun, der einfach nicht tief in der Materie ist? Und deswegen finde ich das auch wirklich so wertvoll, dass ich hier sitze und darüber sprechen kann. Wenn man wirklich Werbung für die Apotheke selber sieht, dann passiert das häufig irgendwo auf Plakaten oder auf Litfaßsäulen oder an Bahnhöfen oder eben teilweise auch wirklich durch Mundpropaganda. Aber soweit ich weiß, gibt es da wirklich keine Beschränkungen, die explizit uns vorsagen, was wir sagen dürfen und was dann weniger.
Was mir aufgefallen ist, dass Online-Apotheken deutlich mehr werben und vor allen Dingen auch aggressiver. Und ich glaube, so dieser Wettkampf um die Aufmerksamkeit der Kunden hat doch stark zugenommen. Würden Sie jetzt aus Ihrer Sicht sagen, alle Apotheken halten sich an die Spielregeln?
Definitiv nicht. Und letzten Endes ist das so, die Apotheke hat auch sehr viele Auflagen bekommen aus rechtlicher Seite, wo man dann allerdings sagen muss, da sind wir selber schuld, gebe ich ganz offen zu. Denn das ist auch etwas, da muss man jetzt wirklich, muss ich dazu sagen, sehr stark im Fach involviert sein. Und zwar ist das so, dass die Pharmaindustrie primär sogenannte GMP-Auflagen erfüllen muss. Und diese GMP-Auflagen bedeuten im Endeffekt nichts anderes, als dass Medikamente unter höchster Sorgfalt produziert werden müssen und dann höchste Qualitätsstandards haben. Und auch wenn das jetzt explizit an die Pharmaindustrie gerichtet ist, haben wir das in leicht abgeschwächter Form, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber so kann man sich das vorstellen, auch in Apotheken. Und dazu gehört unter anderem, dass wir ein sogenanntes Qualitätsmanagementsystem etablieren müssen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass in der Apotheke genau geregelt sein muss, wie man jetzt Verwechslung ausschließt. Dass der Patient zum Beispiel nicht Viagra bekommt, sondern ein Herzmedikament, wenn er das braucht. Oder einfach nur, dass es nicht zu Verwechslung kommen kann. Denn Medikamente haben ja schon ein durchaus hohes Gefahrenpotenzial. Dafür sind wir da, um das zu überwachen. Und einfach, dass gewisse Dinge nicht passieren. Oder auch zum Beispiel, dass dann die Botendienste klappen oder dass Bestellungen richtig aufgegeben werden. Dass der Datenschutz gewährleistet ist. All solche Sachen, die werden in der Apotheke durch das Qualitätsmanagement sichergestellt. Und dann ist es so, der Grund, weshalb das jetzt immer stärker verfeinert wurde und weshalb wir dann auch immer schärfere Auflagen von der Politik bekommen, der Grund ist tatsächlich durch Arzneimittelskandale entstanden. Einer davon war Contergan, was jetzt natürlich nicht auf die Kosten der Apotheke geht, sondern eher auf eher andere Ursachen hat. Ja. Unter anderem, dass das nicht gründlich genug überprüft wurde und dass dann das zu früh rausgegeben wurde und dass man einfach nicht so viel darüber wusste. Aber insbesondere auf drei Fälle würde ich ganz gerne eingehen. Der eine ist schon ein bisschen länger her und zwar hatte der sich meines Wissens in einer Krankenhausapotheke abgespielt, weil Apotheker auch in Krankenhäusern arbeiten können. Und da war es dann so, dass tatsächlich einem Säugling Augentropfen verabreicht wurden, die tausendfach überkonzentriert waren. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Augenlicht des Kindes noch gerettet werden konnte, nur feststand, dass sowas grundsätzlich in Zukunft bitteschön vermieden werden soll. Und es hatte auch was damit zu tun, dass der Apotheker entweder das Therapiekonzept des Arztes nicht überprüft hatte oder dass da einfach nicht genau auf das Rezept hingesehen wurde. Und dann sind solche Sachen halt passiert. Dann der zweite Punkt war diese Contergan-Geschichte, die ich gerade schon angesprochen hatte. Und ein dritter Punkt, der ist noch gar nicht mal so lange her, der hat sich in Bottrop ereignet, wo dann wirklich ein Kollege vorsätzlich Zytostatika-Medikamente, die ich auch in der Vergangenheit schon mal angesprochen hatte, gestreckt hatte. Und das war wirklich ein besonders tragischer Fall, weil dann ein Kunde wirklich vorsätzlich einfach die Patienten betrogen hatte, indem er dann Medikamente rausgab, in denen teilweise überhaupt kein Wirkstoff war, in denen zu wenig Wirkstoff war und in denen teilweise auch ein falscher Wirkstoff war, was definitiv nicht passieren kann. Und das Ganze ist dann glücklicherweise auch dann aufgeflogen. Weil meines Wissens, glaube ich, die Mitarbeiter dann damit nicht mehr leben konnten. Und dann hat sich dann hinterher das Paul-Ehrlich-Institut, das unter anderem für Impfstoffe, für Blutzubereitung und solche Sachen zuständig ist, das nochmal genauer angesehen. Und da kam das wirklich in seiner ganzen Schwere nochmal heraus. Und was ich dann explizit nochmal sagen möchte, ist auch das, weshalb ich wirklich trotz allem stolz auf den Berufsstand bin, dass Apotheker ja nicht nur einfach nur eine Berufsbezeichnung ist, sondern es ist tatsächlich ein Titel. Und auch, wenn ich jetzt diesen Titel Apotheker trage, dann kann der mir grundsätzlich genommen werden. Und genauso ist das auch bei diesem Kollegen passiert. Denn auch das, dafür gibt es jetzt wieder so eine schöne gesetzliche Definition. Im Kern geht es darum, wenn jetzt wirklich der begründete Verdacht da ist und der sich verhärtet hat und dann wirklich erwiesen ist, dass ein Kollege dieses Titels unwürdig ist, dann darf er nicht mehr als Apotheker arbeiten, bekommt seine Approbation entzogen und bekommt dann, man kann es so sagen, wirklich ein Berufsverbot zusätzlich zu der Haftstrafe. Also je nachdem, wie groß die Schwere des Vergehens war. Und das in Bottrop war wirklich ein sehr schweres Vergehen. Ich glaube, der Kollege hat dann auch 12 Jahre Gefängnis bekommen, zusätzlich natürlich zum Berufsentzug. Und letzten Endes ist das auch genau das, was dann allerdings trotz allem natürlich die Qualität der Apotheke sicherstellt. Denn genau darum geht es, dass der Apothekenbesitzer persönlich dafür haftet, dass dann die Patienten optimal auch mit den richtigen Medikamenten versorgt werden.
Viele Ärzte, das weiß ich, leiden unter der Eigendiagnose von Patienten mit Hilfe von Dr. Google. Kennen Sie dieses Phänomen bei sich auch? Begegnet Ihnen das manchmal?
Ja, das ist eine sehr intime, aber eine sehr gute Frage, denn ich muss gestehen, ich habe tatsächlich natürlich auch mal selber gesündigt, einfach deshalb, weil ich selber kein Arzt bin. Und grundsätzlich ist das so, dass wenn die Menschen in die Apotheke kommen und wir dann einfach sehen, okay, da scheint jetzt doch wirklich ein schwerwiegenderer Fall zu sein, den wir jetzt mit unserem Wissen alleine jetzt nicht therapieren können, dann sind wir natürlich dazu angehalten, den Patienten hinterher zum Arzt zu schicken, damit der sich das nochmal genauer ansieht. Und letzten Endes ist es so, dass einfach auch die Medizin sehr komplex ist und teilweise, was ich auch in keiner Form despektierlich meine, die Ärzte manchmal mit ihrem Latein am Ende sind. Und so kam es dann auch natürlich mal, dass ich dann ebenfalls bei Google nachgesehen hatte, okay, woran könnte das jetzt liegen, dass ich Haarausfall hatte? Natürlich hatte ich dadurch, dass ich jetzt meine Ausbildung genossen hatte, schon diverse Vermutungen. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung, ist das jetzt erblich bedingt? Oder steckt das, so wie ich es vermute, tatsächlich liegt es einfach an dem Stress oder liegt es an Mangelernährung? Grundsätzlich konnte alles möglich sein. Nur der entscheidende Punkt war, ich habe mir diese Diagnose nicht selbst gestellt, sondern ich habe mich jetzt erstmal nur informiert und auf dieser Basis dann entschieden, ob es sich denn lohnt, deswegen zum Arzt zu gehen. Und weil ich natürlich sehr widersprüchliche Informationen bekommen hatte da teilweise und vor allen Dingen natürlich auch, weil sehr viele Webseiten dann direkt zu einer Haartransplantation geraten hatten, bin ich dann letzten Endes doch zum Arzt gegangen, der dann natürlich auch das selbst nicht von vornherein wusste. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, ist es jetzt ein Spezialist, ist es einfach nur ein Dermatologe in Anführungszeichen? Und das führte dann dazu, dass mir auch Blutproben entnommen wurden, weil der Arzt selber jetzt erstmal natürlich nicht die Diagnose auf den ersten Blick stellen kann, außer natürlich, wenn er sehr, sehr viel Erfahrung hat, sondern auch der Arzt muss natürlich erstmal was machen und dann sich die Laborwerte anschauen und das muss er dann eventuell mit Datenbanken oder mit seiner Erfahrung überprüfen. Nur was ich damit sagen möchte, ist auch dann hinterher, wenn man schon in ärztlicher Behandlung ist, kann das grundsätzlich ein Weilchen dauern, bis man dann wirklich eine echte Diagnose bekommt. Und es gibt natürlich auch nicht wenige Patienten, die dann hinterher den Arzt wechseln, einfach weil es dann nochmal spezielle Sachen gibt, die so unglaublich komplex sind. Und so war es dann, dass ich zwar von meinem quasi Hausarzt eine Blutuntersuchung bekommen hatte und ich habe dann ein paar Werte bekommen, wo ich dann direkt schon gesehen hatte, ja, es geht tatsächlich in die Richtung Mangelernährung. Aber letzten Endes habe ich mich dann doch veranlasst gesehen, direkt einen Spezialisten aufzusuchen. Also wirklich jemanden, der dann auf Haarausfall tatsächlich auch spezialisiert ist und darauf ein bisschen mehr Erfahrung hat und da seinen Fokus legt. Und da hatte ich wirklich das Privileg hinzukommen. Und die Ärztin hatte mir direkt mitgeteilt, oh, das ist nicht erblich, glaube ich nicht, weil das hat ein ganz typisches Muster, das ich jetzt auf Anhieb nicht erkennen kann. Ich denke mal, das wird Stress sein, aber haben Sie vielleicht ein paar Blutwerte, um das zu überprüfen? Die habe ich dann direkt vorgezeigt und dann kam dann direkt die Diagnose, oh ja, Sie hatten sehr viel Stress, kann das sein? Habe ich gesagt, okay, ja, definitiv. Ja. Ja, das sieht man auch zusätzlich dann noch hier, Ihrer Nährstoffmangel. Also ich werde Ihnen da direkt erstmal... Aber das werden wir schon in den Griff bekommen. Ich werde Ihnen da direkt erstmal was aufschreiben.
Und so es ist ja wunderbar in den Griff gekommen, wie man gut sehen kann.
Oh, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Also gerade bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, wenn man da als Kunde zur Apotheke geht, muss ja eine Beratung angeboten werden. Aber wie kann das denn in der Realität mit Online-Apotheken überhaupt realisiert und funktionieren?
Über eine Hotline. Das wäre jetzt so die pragmatische Antwort. Und letzten Endes ist das so, in der Internetapotheke muss die Beratung natürlich grundsätzlich erfragt werden. Und man kann sich das wirklich vorstellen, wenn wir uns jetzt in die Position eines Patienten versetzen, der eventuell auch schon etwas betagt ist und vielleicht auch nicht so internetaffin, dann muss man sich vorstellen, man googelt jetzt natürlich erst einmal nach dem entsprechenden Präparat, wenn man denn grundsätzlich weiß, was einem fehlt. Oder wenn man jetzt zum Beispiel einen besonderen Wunsch hat, dass man vielleicht nochmal was gegen seine Konzentrationsstörung machen möchte oder dass man besser schlafen möchte, dann sucht man jetzt nach einem bestimmten Präparat, kann es bei Google eingeben und dann landet man jetzt auf einer beliebigen Online-Apotheke. Und für gewöhnlich ist es so, dass man da direkt diesen Kaufbutton hat, auf den man mit einem Klick raufgehen kann. Und natürlich steht das jetzt erst einmal in den Vordergrund, also wirklich dieser verkäuferische Aspekt. Wenn ich jetzt allerdings als Patient so weit gekommen bin, dass ich da sehe, ich habe dieses Medikament, und ich kann da grundsätzlich auch auf den Kaufbutton klicken, aber irgendwie würde ich gerne noch ein bisschen mehr dazu wissen. Dann geht wieder die große Suche los, wo dann die entsprechenden Felder sind. Und was ich jetzt zugeben muss, ist, dass die Beipackzettel meistens auch sehr leicht zu finden sind, aber, und das ist jetzt wirklich ein Fall, den ich aus dem wahren Leben erzähle, ich habe natürlich auch nicht die Eigenschaften von den ganzen Medikamenten trotz meiner intensiven Ausbildung immer so ganz im Detail im Kopf. Es gibt auch bestimmte Dinge, die ich nachlesen muss. Und manchmal google ich einfach ein paar Medikamente, kommen dann, wie es der Zufall so will, tatsächlich erstmal auf einen Online-Shop. Und dann denke ich mir, okay, die müssen ja ebenfalls beraten. Ich lese mir mal eben den Beipackzettel durch. Und das ist jetzt kein Scherz. Ich bin so verfahren, dass ich jetzt einfach nur auf Online-Apotheken unterwegs war, um mir den Beipackzettel durchzulesen und habe festgestellt, dass das überraschend schwer ist. Und dann ist das häufig so, dass man auf diesen Button klickt, wo dann draufsteht Beipackzettel, wo man meistens noch mal ein bisschen runterscrollen muss. Der befindet sich dann passenderweise noch unter diesem Button fürs Kaufen. Und dann versucht man, den zu öffnen. Und häufig stellt man dann fest, entweder wird er nicht richtig angezeigt oder auch eventuell nicht richtig geöffnet. Oder manchmal funktioniert da auch einfach irgendwo ein Link nicht. Und das ist gar kein richtiger Beipackzettel, sondern irgendein anderes Dokument. Und dann bin ich direkt auf der Suche, ja, wo kriege ich denn den Beipackzettel her? Und dann muss ich eventuell, wenn mir das immer noch nicht reicht und ich wirklich eine echte Beratung haben möchte, dann nochmal suchen, wo die Hotline ist. Und früher als Internetanfänger, wenn ich das jetzt so mal sagen darf, da bin ich dann natürlich immer einfach, weil mir mein Verstand sagt, dass es so plausibel ist, auf die Kontaktseite gegangen. Wo man dann wirklich auch meistens erstmal, auch da wird wieder aus meiner Sicht eine etwas höhere Hürde gelegt, dass man dann direkt erstmal quasi eine E-Mail schreibt und diese dann an die Apotheke abschickt, also wohlgemerkt an die Online-Apotheke, und wo der Patient dann erstmal angehalten ist, zumindest jetzt aus der Verbrauchersicht, sein ganzes Anliegen in allen Einzelheiten, in seiner ganzen Komplexität zu schildern. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich persönlich habe da auch überhaupt keine Motivation, um es mal wirklich bescheiden auszudrücken, dann wirklich so lange zu tippen, einfach weil ich die Zehn-Finger-Technik nicht beherrsche, und dann so viel Zeit erstmal aufzuwenden, dass ich das alles in schriftliche Form einbinde und das dann hinterher abzuschicken. Sondern ich würde halt wirklich mir wünschen, dass ich mit jemandem in Echtzeit darüber sprechen kann. Und dann ist es so, dass meistens auch die Telefonnummer nicht bei diesem Kontaktformular angezeigt ist, sondern da muss man erstmal auf das Impressum gehen.
Ja, und viele wahrscheinlich, da drehen die Nerven durch und die machen einfach Button kaufen und gut ist. Also kann ich mir vorstellen, dass das dann auf dem Weg auch ganz gut funktioniert. Man kann ja auch per Online oder per Massen-E-Mails bekommt man so Angebote über diverse Mittelchen, sage ich jetzt mal, ob das jetzt die Abnehmtropfen sind oder die Mittelchen zur Potenzsteigerung. Also wie seriös schätzen Sie diese Angebote ein?
Ja, um es kurz auf den Punkt zu bringen, für überhaupt nicht seriös. Und ich bin wirklich gut, dass diese Frage jetzt zur Sprache kam. Denn das habe ich auch tatsächlich häufig selber mal beobachtet, weil heutzutage wirklich sehr viele Spam-E-Mails im Umlauf sind und teilweise noch nicht mal die E-Mails selber, sondern ich habe das durchaus schon mal gesehen, dass man jetzt so Anzeigen bekommt bei YouTube-Videos oder auch sogar auf der Homepage von dem eigenen E-Mail-Anbieter, dass da so diverse Anzeigen geschaltet werden. Und meistens sieht man schon am Wording, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Zum Beispiel, wenn es da heißt, super Muskelaufbau, ohne regelmäßig, ich zitiere, in die Muckibude zu gehen. Oder, und das sind nicht meine Worte, sondern da heißt es dann wirklich, Oma entdeckt Megatrick gegen Falten. Oder was hat man dann noch? Die, wie Sie gerade angesprochen hatten, die berüchtigten Abnehmtropfen. Nach dem Motto, verbrennt Fett im Schlaf. Und zwar, das ist das Zauberwort, ohne schweißtreibende Trainingseinheiten. Und gerade so etwas, das ist immer wirklich etwas, wo ich dann auch teilweise gefrustet bin, wenn ich in der Apotheke stehe und dann den Menschen wirklich seriös sage, dass sie einfach ein bisschen Sport machen, bösartig ausgedrückt schwitzen müssen und einfach selber was für ihre Gesundheit machen müssen. Denn das ist Eigenverantwortung. Ja. Denn leider hat es sich in der Praxis gezeigt, dass gerade solche Sachen sehr gut funktionieren, wo den Menschen wirklich Erfolge innerhalb von kürzester Zeit, und zwar ohne jede Arbeit, ohne jede Eigenbeteiligung versprochen werden. Und das ist nämlich leider etwas, was viele unseriöse Anbieter auch schamlos ausnutzen, indem sie dann genau das versprechen, meistens so innerhalb von wenigen Wochen, ohne natürlich irgendetwas damit zu tun, einfach abgesehen davon natürlich, dass man ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, um sich ein Produkt zu kaufen. Und zwar nicht bei den E-Mails, die ich grundsätzlich bekomme, über diese K2-Tropfen, wo man dann wirklich innerhalb von, ich zitiere, die 3 Nächte lang nimmt, immer vor dem zu Bett gehen und dann hieß es da, am 3. Tag wird dir deine Hose nicht mehr passen. Und was ich jetzt persönlich bemerkenswert finde, ist, so da ich ja auch eine wissenschaftliche Ausbildung genossen habe und man dann immer auf Daten, Zahlen, Fakten schaut, das Kuriose ist, es wurde wirklich niemals versprochen, wie viele Kilogramm da konkret verloren werden, sondern einfach nur, die Hose wird nicht passen. Und was ich zufälligerweise auch wirklich von einem Kriminologen weiß, also wirklich von einem professionellen Verhörer bei der Polizei war, dass Lügner und Betrüger sehr gerne damit arbeiten, dass sie nicht so gerne Details preisgeben, sondern wirklich sehr, sehr allgemein sprechen. Und dazu muss man sagen, auch ich als Apotheker bemühe mich immer 100% Aussagen zu vermeiden, einfach weil jeder Patient unterschiedlich ist, jeder Organismus ist unterschiedlich, das ist teilweise auch genetisch bedingt und man kann nie eine 100%ige Aussage treffen. Auch wenn man sich jetzt mit Biologie befasst, es gibt nie eine hundertprozentige Sicherheit, sondern es gibt immer irgendwelche Ausnahmen. Aber trotzdem bemüht man sich natürlich dann immer so konkret wie möglich zu sein. Und gerade bei, wenn man auch Nachfragen stellt, dann merkt man ganz häufig, dass unseriöse Anbieter und Betrüger dann immer ausweichen und sich einfach nicht festlegen wollen.
Aber da würde mich an der Stelle schon, wenn ich Sie unterbreche, interessieren, wie schütze ich mich denn jetzt vor solchen, als Verbraucher vor solchen Angeboten?
Ja, vor allen Dingen auch, indem man ein gesundes Misstrauen hat. Und ich gebe zu, das ist sehr verdammt schwer. Ich bin da im Endeffekt selbst auch über meinen Vater rangekommen, weil er, das war schon in meiner Kindheit so, das ist bis heute so, immer wenn ich mit ihm einkaufen war, dann hat er ganz genau die Preise unter die Lupe genommen und dann direkt mal geguckt, ja okay, wie setzt sich der Preis zusammen? Mhm. Und im Endeffekt geht es dann so, man muss sich wirklich Zeit nehmen, auch wenn das jetzt trivial klingt, aber man muss sich wirklich Zeit nehmen und sich mit dem Angebot intensiver auseinandersetzen. Mhm. Und deshalb ist es auch immer grundsätzlich ratsam, dass man sagt, ich nehme jetzt nicht sofort an, sondern ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und wenn wir dann wieder beim Einzelhandel sind, um auf diesen, ich denke einfach, da kann man das anschaulicher machen, da gab es sogar tatsächlich Fälle, wo dann ein Preis durchgestrichen wurde. Ich sage jetzt mal beispielsweise von wirklich einem Euro. Und das hat dann nicht mehr ein Euro gekostet, sondern dieses Produkt kostete sagenhafte 99 Cent. Hat es alle schon gegeben. Und wenn solche Preise durchgestrichen sind, dann sieht man das sehr häufig auf Schildern mit Warnfarben. Viele Preisschilder, die sind gelb, aber wenn man dann ein Angebot bekommt, von dem man auch jetzt immer, wenn wir ehrlich sind, den Eindruck hat, es ist wirklich ein ganz tolles Angebot, dann sind diese Schilder nicht mehr gelb, sondern sie sind rot. Und jeder, der Autofahrer ist, der weiß, rot hat irgendwas mit Gefahr zu tun. Rot soll natürlich erstmal, es gibt so bestimmte Warnfarben und rot soll jetzt vor allen Dingen erst einmal Aufmerksamkeit erregen. Deswegen sind ja auch die Warndreiecke so reflektierend und so, ich sag jetzt mal, orange-rot. Also, oder auch, wenn wir jetzt über die Straße gehen, rot sagt uns jetzt erstmal, stopp, potenzielle Gefahr, bleiben Sie jetzt erstmal stehen. Es ist im Moment gefährlich, über die Straße zu gehen. Und genauso wird dann teilweise auch im Einzelhandel natürlich dann gearbeitet, wo es einfach nur darum geht, wenn ich ein Angebot habe, egal in welcher Form, dann muss ich jetzt erst einmal die Aufmerksamkeit meines Kunden wecken. Und das geschieht vor allen Dingen auch über Farbe, über Größe. Wir alle kennen das berüchtigte Kleingedruckten in Verträgen. Das aus der Perspektive des Kunden, sage ich jetzt mal, dass man vielleicht nicht unbedingt sehen sollte. Einfach da, weil man sich das vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lässt und weil das Angebot dann einfach seine Attraktivität verliert. Denn die Sachen, die der Kunde jetzt erstmal sehen soll, die ihm sofort ins Auge springen soll, das sind natürlich dann erstmal die Preise oder die, um es allgemeiner auszudrücken, die besonders attraktiven Vorzüge dieses Angebots. Und es gibt auch manche Tricks. Ich habe das tatsächlich mal bei einer Schulung gesehen und das wurde der Anker-Effekt genannt. Und das ist genau das, was ich gerade beschrieben hatte, dass wir jetzt einen Preis haben, der meistens auch sehr, sehr groß dargestellt wird, durchgestrichen wird und dann kommt ein neuer Preis.
Ja, nein, ich wollte mich gerade bedanken für diese vielen Eindrücke, für die Tipps und die Informationen, worauf ich jetzt demnächst achten muss und wollte einfach Danke sagen für dieses Gespräch und freue mich, Sie bald wiederzusehen.
Ja, sehr gerne.